SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. 7 Helfer einer internationalen NGO im Gazastreifen sind tot. Ihr Auto wurde beschossen. Jetzt wird untersucht, wer dafür verantwortlich ist. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die erstaunliche Niederlage der AKP bei den Bürgermeisterwahlen in der Türkei. Die Partei des autoritär regierenden Präsidenten Erdogan muss viele Provinzen abgeben. Und Rasen nass, aber Stimmung gut vor dem DFB-Halbfinale Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Am Wochenende sind wieder Zehntausende Israelis auf die Straßen gegangen, aus Protest gegen Ministerpräsident Netanyahu. Insbesondere setzen sie sich dafür ein, dass die Regierung mehr tun soll, um die Geiseln freizubekommen, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. Währenddessen geht der Krieg weiter. Gestern ist dabei im Gazastreifen eine Gruppe von internationalen Freiwilligen der Hilfsorganisation World Central Kitchen bei einem Raketenangriff getötet worden. Wer verantwortlich ist, wird noch untersucht. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Wie World Central Kitchen am Morgen auf dem Kurznachrichtendienst X weiter mitteilte, seien die Mitarbeiter in 2 gepanzerten und einem nicht gepanzerten Fahrzeug unterwegs gewesen. Unter den 7 Getöteten seien Staatsbürger aus Australien, Polen, Großbritannien, ein Mitarbeiter mit amerikanischer und kanadischer Staatsbürgerschaft sowie palästinensische Mitarbeiter aus Gaza. Auf den Fahrzeugen sei die Aufschrift der Nichtregierungsorganisation angebracht. Die Fahrtroute des Konvois sei mit den israelischen Streitkräften koordiniert worden und sei beim Verlassen des Warenlagers in Jabala in der Mitte des Gazastreifens getroffen worden. Die Vorsitzende von World Central Kitchen, Irene Gore, erklärte, Zitat, dies ist nicht nur ein Angriff auf World Central Kitchen, sondern auch auf humanitäre Organisationen, die in den schlimmsten Situationen, in denen Lebensmittel als Kriegswaffe eingesetzt werden, tätig werden. Das ist unverzeihlich. Zitat Ende. World Central Kitchen zählt zu den wichtigsten humanitären Hilfsorganisationen im Gazastreifen. Seit Kriegsbeginn hat die Organisation nach eigenen Angaben mehr als 42 Millionen Mahlzeiten zubereitet. Am 25. März veröffentlichte World Central Kitchen ein kurzes Video, auf dem die Australierin Somi Francom in einer Suppenküche der Organisation in Jayapala zu sehen ist. Die junge Australierin, die gestern Nacht zusammen mit den weiteren Mitarbeitern getötet worden ist, forderte in einem Video vor einer Woche einen Koch aus Frankreich auf, zu erzählen, welche Zutaten er für die Lebensmittelausgabe verwendet.
Hey, this is Zombie and Chef Olivier. We're at the Jayapala Kitchen and we've got the mise en place. Tell us a little bit about it, Chef Olivier.
Hey, hier sind Zomi und Chefkoch Oliver. Wir sind in der Küche von Jayapala und haben die vorbereiteten Zutaten dabei. Erzähl uns ein wenig darüber, Chief Olli. Die Teams von World Central Kitchen seien täglich im gesamten Gazastreifen unterwegs, um Essen an Palästinenser zu verteilen. Mit Booten, die auf Zypern beladen werden, bringt die Hilfsorganisation die Nahrungsmittel an den Strand von Gaza. Am vergangenen Samstag postete World Central Kitchen ein Video, das von der Nachrichtenagentur Reuters verbreitet wurde. 3 Schiffe seien auf dem Weg nach Gaza, sagt der spanische World Central Kitchen-Mitarbeiter Juan Camelo, der auf einem kleinen Motorboot den Konvoi begleitete.
We have the Open Arms and the Marshall already went and we have the Jennifer loaded.
Wir haben das Schiff Open Arms, das bereits losgezogen ist, und wir haben bereits 400 Tonnen Lebensmittel nachgeladen. Wir haben Konserven, wir haben Mehl, wir haben Reis, wir haben Datteln und diese werden in den nächsten Tagen für die Menschen im Gaza ankommen, speziell für die Menschen im Norden. Die israelische Armee kündigte an, eine gründliche Untersuchung auf höchster Ebene durchzuführen, um die Umstände dieses tragischen Vorfalls zu verstehen. Die Streitkräfte würden eng mit World Central Kitchen bei ihren, Zitat, lebenswichtigen Bemühungen um die Bereitstellung von Lebensmitteln und humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza zusammenarbeiten.
Währenddessen sind ebenfalls gestern bei einem Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus mehrere ranghohe Mitglieder der Revolutionsgarden getötet worden. Der Iran beschuldigt Israel und kündigt eine scharfe Reaktion an. Uwe Lüb berichtet.
Der Präsident des Iran, Raisi, droht nach dem mutmaßlich israelischen Raketenangriff mit 7 toten Iranern in Damaskus mit Vergeltung. In einer Mitteilung Raisis heißt es, dieses unmenschliche, heimtückische und terroristische Verbrechen werde nicht unbeantwortet bleiben. Es seien internationale Regeln eklatant verletzt worden. Über die Art der Vergeltung ist noch nichts bekannt. Zuvor hatte der oberste nationale Sicherheitsrat des Iran getagt. Außerdem wurde nach Angaben aus Teheran ein Vertreter der Schweizer Botschaft ins Außenministerium einbestellt. Ihm sei eine wichtige Botschaft für die USA übermittelt worden. Die Schweiz vertritt im Iran US-amerikanische Interessen. Unter den Toten infolge des Raketenangriffs auf ein Gebäude neben der iranischen Botschaft in Damaskus sind die hochrangigen Mitglieder der sogenannten iranischen Revolutionsgarde, Zahedi und sein Stellvertreter. Zahedi galt als Schlüsselfigur für die militärische Unterstützung der anti-israelischen Kämpfer von Hisbollah und Hamas in Syrien und im Libanon. Israel hat sich bislang nicht zu dem Angriff bekannt. Seit langem greift das Land aber immer wieder Ziele in Syrien und im Libanon an, um den Einfluss des Iran in den Ländern zurückzudrängen. Zahedi gilt als der ranghöchste Militär, der bei solchen Angriffen bislang getötet wurde.
Viele haben sich die Augen gerieben am späten Sonntagabend, als die ersten Ergebnisse der Kommunalwahlen in der Türkei bekannt wurden. Eine Provinz nach der anderen wurde rot auf der offiziellen Karte mit den Auszählungen in den Provinzen. Und rot, das heißt Oppositionspartei CHP. Die CHP konnte sich in den 5 größten Städten des Landes durchsetzen, unter anderem in Ankara und Istanbul. Aber auch in eher ländlich geprägten Gebieten holte sie vielerorts die meisten Stimmen. Insgesamt wurde sie mit mehr als 37% der Stimmen stärkste Kraft. Klarer Wahlverlierer, die islamisch-konservative AKP des autoritär regierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Über die überraschenden Ergebnisse habe ich kurz vor der Sendung mit unserer Korrespondentin für die Türkei, Pia Mazurczak, gesprochen. Frau Mazurczak, historische Niederlage für Präsident Erdogan, obwohl er auf keinem Wahlzettel stand. Kann man das so sagen?
Ja, das wird in der Türkei durchaus so wahrgenommen, in den Medien und auch von Analysten. Erdogan war in Istanbul beispielsweise wahnsinnig präsent, galt gewissermaßen als der inoffizielle Kandidat, weil er auf so vielen Plakaten neben dem eigentlichen Kandidaten zu sehen war. Und insofern ist es auch eine symbolische Niederlage für den türkischen Präsidenten. Was besonders schmerzt, ist einerseits Istanbul, andererseits aber auch die Verluste in Anatolien, im eher ländlich und konservativ geprägten Anatolien. Selbst da konnte die CHP einige Gewinne einfahren, einige Provinzen für sich entscheiden. Und was auch noch wichtig ist und was vielleicht dieses Argument oder dieses Stichwort historisch so ein bisschen legitimiert, die AKP hat auch an eine andere islamistisch-konservative Partei verloren, die Neue Wohlfahrtspartei. Da sind einige Prozentpunkte gewandert. Das heißt, sie hat auch Wähler auf ihrem eigenen Terrain verloren. Und auch das müsste der AKP wahrscheinlich zu denken geben.
Das heißt, es hat eine Art Stimmungsumschwung in der türkischen Bevölkerung gegeben, richtig? Bis Sonntag dachten ja viele noch, die große Mehrheit im Land sei soweit zufrieden mit der islamisch-konservativen AKP.
Ich weiß nicht, ob man es einen Stimmungsumschwung im grundsätzlichen Sinne nennen könnte oder ob das eher eine Denkzettel ist. So wird es ja von einigen auch aufgefasst. Man muss sagen, in den Großstädten war die CHP schon 2019 bei der Kommunalwahl sehr, sehr stark. In Istanbul hat sie ja den wiederholten Wahlgang auch deutlich für sich entschieden, genauso in den großen Städten an der Küste. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass der Präsident jetzt hier selbst nicht zur Wahl stand, sondern dass es eine Art Denkzettel ohne größere Konsequenzen sein kann für viele, die sonst vielleicht die AKP wählen würden. Also jetzt zu sagen, bei dieser Kommunalwahl zeigen wir nochmal, wie unzufrieden wir sind. Bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr haben wir das nicht gezeigt, weil da stand der Präsident selbst auf dem Stimmzettel. Das hat natürlich größere Konsequenzen für das ganze Land, den abzuwählen. Insofern, ob das wirklich ein manifester Stimmungswechsel ist, das wird sich erst in den nächsten 4 Jahren bis zur nächsten Präsidentschaftswahl zeigen.
Was könnten denn Gründe sein für die Motivation, hier mal einen Denkzettel abzugeben?
Also was für viele an erster Stelle steht, ist natürlich die wahnsinnig schlechte wirtschaftliche Lage der Türkinnen und Türken. Die türkische Wirtschaft, die prosperiert ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber die Inflation, die ist so hoch, die Preissteigerungen sind so hoch und das seit Jahren, dass im Prinzip alle Lohnerhöhungen, alle Gehälter, die ausgezahlt werden, sofort aufgefressen werden. Es gab in den letzten Jahren mehrere Erhöhungen des Mindestlohns, die fangen das Ganze überhaupt nicht mehr auf. Der Mindestlohn liegt bei etwa 20.000 Lira, das sind so 590, 600 Euro. Davon können sie in der Türkei fast nicht mehr leben, weil die Preise für Lebensmittel, für medizinische Versorgung, aber auch fürs Wohnen so stark gestiegen sind. Wenn man nach landesweiten Gründen sucht für die Niederlage der AKP, dann sind sie sicherlich auch dort zu finden. Es gibt natürlich kommunale Themen, die dann in den einzelnen Städten und Regionen eine größere Rolle gespielt haben vielleicht noch.
Präsident Erdogan hat die Niederlage seiner Partei schon eingeräumt und er hat gesagt, er wolle Fehler korrigieren. Was könnte das bedeuten?
Das ist die große Frage. Das fragen sich jetzt alle auch hier in der Türkei. Bei der Finanzpolitik wird es gar keine großen Änderungen geben, denn Finanzminister Mehmet Şimşek, der erst letztes Jahr wieder ins Amt gekommen ist, der vertritt eine orthodoxe Geldpolitik, wie man sie kennt. Also bei hoher Inflation muss auch der Leitzins hoch. Daran ändert sich nichts. Das hat Şimşek auch gestern noch einmal betont. Es wird weiterhin eine restriktive Zinspolitik geben. Es wird weiterhin eine restriktive Politik bei den öffentlichen Ausgaben geben. Insofern wird dieser Kurs weiterverfolgt. Ob Erdogan selbst an seiner Politik, an seinem Politikstil etwas ändert, das bleibt offen. Eine Frage ist zum Beispiel, ob er einen Nachfolger aufbaut. Denn das war sicherlich ein Problem bei dieser Wahl. Neben Erdogan, der ja nicht auf dem Wahlzettel stand, gab es keine besonders aussagekräftigen, erfolgsversprechenden Kandidaten, weil er die neben sich eben nicht so richtig duldet seit 20 Jahren im Prinzip. Und ob da sich etwas ändert, ob die AKP sich sozusagen langsam auf ein Ende der Ära Erdogan einstellt, das könnten wir jetzt in den nächsten Jahren sehen.
Eine historische Niederlage für die Partei von Präsident Erdogan bei den Kommunalwahlen in der Türkei. Informationen waren das von unserer Korrespondentin Pia Mazurczak. Wie kann die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen in Russlands Angriffskrieg in der Ukraine gelingen? Mit dieser Leitfrage sitzen heute in Den Haag Vertreterinnen und Vertreter von Politik- und Ermittlungsbehörden zusammen. Die Ukraine, ihre Verbündeten und die EU-Kommission wollen sicherstellen, dass mutmaßliche Verbrecher vor Gericht kommen. Ralf Lachmann berichtet.
Mit am runden Tisch sitzen auch Vertreter der Europäischen Kommission, des Europarats, von Eurojust, also der EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, und des Internationalen Strafgerichtshofs. Deren Vertreter trafen sich erstmals kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022. Im vergangenen Jahr wurde das Gesprächsformat im Haager Weltforum dann fest etabliert. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, machte klar: In diesen Zeiten dürfen Rechtshüter nicht zuschauen, nicht in Den Haag, nirgendwo, wenn es darum geht, Prinzipien aufrechtzuerhalten, die wichtig sind für Humanität. Das wollen wir tun und jeder muss da eine Rolle spielen. Has a part to play. Ukrainische NGOs und weitere Organisationen sind ebenfalls wieder dabei. Die neue niederländische Außenministerin Hanke Breun-Slot betonte im Vorfeld der Konferenz mit dem Titel Restoring Justice for Ukraine, also Wiederherstellung der Gerechtigkeit für die Ukraine.
The Netherlands is deeply committed.
Die Niederlande fühlen sich stark verpflichtet, die Ukraine zu unterstützen, und wir sind die führende Nation, wenn es um Rechenschaftspflicht geht. Wir müssen Russland zur Verantwortung ziehen für die Kriegsverbrechen und Aggressionen.
For their war crimes, for their aggression.
Den Haag ist nicht nur Sitz der niederländischen Regierung. Dort sind ebenfalls beheimatet der Internationale Gerichtshof, der Ständige Schiedshof, Eurojust, die Europäische Polizeibehörde Europol, der Internationale Strafgerichtshof und das eigens eingerichtete Register of Damage for Ukraine, eine Organisation, die Zahlen und Fakten über Tote, Verletzte und Schäden in der Ukraine registriert. Deshalb laufen in Den Haag alle Fäden zusammen. Didier Reinders, EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit, spricht von einer Mammutaufgabe.
Koordination, it's an important word.
Koordination ist das entscheidende Schlagwort, weil wir nicht nur Monate und Jahre daran arbeiten müssen, vielleicht Jahrzehnte, und wir bleiben dran, bis wir alle Verantwortlichen für die Gräueltaten in der Ukraine vor Gericht gestellt haben. Die Konferenz dient dem engen Austausch aller Beteiligten, um justiziable Beweise zu sammeln zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Zerstörungen in der Ukraine. Außerdem will das Gesprächsforum koordinieren, welche Länder welche Experten entsenden. Zum Beispiel haben die Niederländer 4 Forensikerteams beauftragt, in der Ukraine getötete Kriegsopfer zu untersuchen. Wie Irina Venediktova, Generalstaatsanwältin der Ukraine, schon beim vergangenen Treffen sagte, sei sie für die länderübergreifende Kooperation dankbar.
For Ukrainian side, it's very important to do this job with international community.
Aus ukrainischer Sicht ist es sehr wichtig, diese Arbeit gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft zu machen, Schritt für Schritt für das gemeinsame Ziel, Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit.
Common goal, it is accountability and justice.
Langfristig geht es darum, in Den Haag Kriegsverbrecher vor den Internationalen Strafgerichtshof stellen und ebenso Wiedergutmachungen für Kriegsschäden einfordern zu können.
Ein kleiner Meilenstein ist erreicht, eine Woche nach dem spektakulären Einsturz der Autobahnbrücke in der US-Stadt Baltimore. Jetzt können wieder Schiffe die Unglücksstelle passieren. Allerdings nur solche, die an den Aufräumen und Bergungsarbeiten beteiligt sind. Dafür wurde eigens ein kleiner Kanal eröffnet, auf dem das Brückenwrack nun umfahren werden kann. Ein erster Schritt, aber das Beheben der Schäden bleibt eine Mammutaufgabe, wie Katrin Brandt berichtet.
Verkehrsminister Pete Buttigieg hat zwei Ziele ausgegeben.
Getting the bridge back up and getting the port back open. Neither one of those things will be simple.
Die Brücke wieder aufbauen und den Hafen wieder öffnen, sagte Buttigieg vorige Woche bei CNN. Nichts davon wird einfach. Der Hafen von Baltimore ist zwar nur die Nummer 17 in den USA, aber jedes Jahr wurden hier rund 850.000 Pkw und Kleinlaster abgefertigt, 70% davon Importe. Jaguar, Land Rover, Hyundai und Mercedes nutzen den Hafen. Noch sei es zu früh, die Folgen abzuschätzen, sagte Dimitris Psiliakis, der Chef von Mercedes-Benz USA. Aber Baltimore ist eines von vier Verteilzentren in den USA und definitiv ein Eingangshafen für Fahrzeuge, die in Deutschland hergestellt werden. Allein die Volkswagen-Gruppe hat voriges Jahr rund 100.000 Fahrzeuge durch Baltimore geschleust und damit VW, Audi, Lamborghini und Bentley-Händler versorgt, heißt es in einem Statement, das US-Medien vorlag.
It's also where a lot of our farm and construction machinery come through.
Durch Baltimore kommen auch viele Land- und Baumaschinen, sagt Brandon Daniels, dessen Beraterfirma Exiger sich auf Lieferketten spezialisiert hat. Dazu kommt, dass Baltimore große Mengen an Zucker, Stahl, Holz, Aluminium und Flüssiggas abwickelt. Das alles wird zum Beispiel nach Norfolk in Virginia, nach Brunswick und Savannah in Georgia oder zu den großen Häfen von New Jersey und New York umgeleitet. Aber auch die Brücke selbst ist wichtig, so Daniels bei Bloomberg.
The I-695 route is the recommended route for transporting all hazardous materials.
Die Autobahn 695 ist die empfohlene Route für alle Gefahrguttransporte. Sie können weder auf den Tunnel unterm Hafen noch auf die Stadtautobahn ausweichen und müssen nun weiträumig umgeleitet werden. Den Brückenabschnitt zu zerteilen und abzutransportieren ist ein gefährlicher Job, sagte Spellman im Sender NPR. Die Stahlteile sind verbogen, gebrochen und verdreht. Wir wollen wissen, welche Kräfte da wirken, bevor wir einen Taucher mit einem Schneidbrenner dahin schicken. In einem zweiten Schritt soll das Schiff wieder flott gemacht und abtransportiert werden. Dann muss die Fahrrinne von Stahl, Beton und Fahrbahnresten befreit werden. Und dann, irgendwann, wird die Brücke wieder aufgebaut. Wann? Darauf will sich hier keiner festlegen.
Verkehrsminister Wissing ist und bleibt gegen ein Tempolimit auf Autobahnen. Wir checken gleich mal seine aktuellen Argumente nach dem Nachrichtenüberblick von Florian Mayer.
Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit mit der Postbank von heute bis einschließlich Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Aufgerufen sind 4.500 Beschäftigte im Backoffice mehrerer Standorte, morgen und übermorgen auch in Saarbrücken. Bestreikt wird nicht der Dienst am Bankschalter, sondern die Bearbeitung von Kundenanliegen wie Kontoeröffnungen oder Darlehensauszahlungen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass sich solche Arbeiten verzögern. Die Tarifverhandlungen bei der Postbank gehen in zwei Wochen in Frankfurt weiter. In Essen ist das Insolvenzverfahren für den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof eröffnet worden. Dies gab das Amtsgericht bekannt. Mit der Eröffnung des Verfahrens können nun die Gläubiger ihre Forderungen gegenüber dem Unternehmen beim Insolvenzverwalter anmelden. Galeria Karstadt Kaufhof hatte den Insolvenzantrag Anfang Januar gestellt. Grund ist die Zahlungsunfähigkeit der Siegner Holding des österreichischen Unternehmers Benko, zu der die Warenhauskette gehört. Nach Angaben des Insolvenzverwalters laufen bereits Gespräche mit möglichen neuen Eigentümern für das Unternehmen. Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule in der Nähe der finnischen Hauptstadt Helsinki sind drei Minderjährige verletzt worden. Die Polizei teilte mit, ein ebenfalls minderjähriger Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Tat hat sich den Angaben zufolge heute Morgen gegen 8 Uhr ereignet. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.
Unbegrenzt Rasen auf der Autobahn. Das ist in Deutschland beliebter Volkssport, wie man immer wieder feststellen kann, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Vor allem aber ist unbegrenzt Rasen in Deutschland auch möglich. Denn anders als in anderen europäischen Ländern gilt hier kein generelles Tempolimit. Und das bleibt wohl vorerst auch so. Verkehrsminister Wissing von der FDP wird heute in einem Zeitungsinterview zitiert mit: Das wollen die Leute nicht. Aber stimmt das wirklich? Jim Bob Nikschas hat recherchiert.
Die größten Befürworter eines Tempolimits sind die Deutschen tatsächlich nicht. Aber Umfragen aus den letzten Jahren zeigen, dass sich immer mehr Menschen damit anfreunden können. In einer Umfrage für die Autobild aus dem letzten Jahr hat sich sogar eine Mehrheit ein solches Limit gewünscht. Selbst der Autoclub ADAC lehnt es inzwischen nicht mehr komplett ab. Das Argument, die Leute wollen das nicht, ist also nicht ganz haltbar.
Aber Wissing sagt, dann fahren plötzlich alle durch die Ortschaften.
Diesen Effekt halten Verkehrsforschende für nicht sehr wahrscheinlich. Der ADAC selbst rechnet vor, die Kapazität einer Autobahn ist bei Tempo 80 am höchsten. Ein Tempolimit hätte deshalb wohl keinen großen Einfluss auf deren Leistungsfähigkeit oder den Verkehrsfluss. Außerdem gelten auf vielbefahrenen Abschnitten schon jetzt Begrenzungen, zum Beispiel Tempo 80.
Aber Wissing sagt, für ein Tempolimit haben wir gar nicht genug neue Schilder.
Diese Aussage bezog Wissing zwar nur auf ein temporäres Tempolimit, aber auch sonst wäre der Schildermangel eher kein Argument. Zumindest bei einem generellen Limit von 130 km/h. Dann könnte man sogar viele Schilder abbauen, sagen Verkehrsexperten.
Heute vor 10 Jahren hat die damalige Große Koalition unter Kanzlerin Merkel die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns beschlossen. Ab Anfang 2015 gab es ihn dann in Höhe von zunächst 8,50 Euro. Aber was war das für eine Diskussion vorher? Ökonomen und Lobbyisten überschlugen sich geradezu mit ihren Warnungen vor negativen Wirkungen eines solchen Mindestlohns. Was davon sich bewahrheitet hat, hat Kai Clement recherchiert.
Die Kabinettssitzung war gerade beendet. Da gab die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles heute vor 10 Jahren eine Pressekonferenz.
Mit dem heutigen Kabinettsbeschluss ist der Weg für den Mindestlohn frei.
Von einer der größten Sozialreformen der Nachkriegszeit sprach damals die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Für sie war der Mindestlohn überfällig, um den wachsenden Niedriglohnsektor einzudämmen. Andere, etwa der Sachverständigenrat, sahen Arbeitsplätze in Gefahr. Ökonomen warnten vor dem Verlust von Hunderttausenden von Jobs. Der damalige SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel brachte sich dagegen mit einem gewichtigen Wort in Stellung.
Es geht auch um die Würde eines arbeitenden Menschen. Wer arbeiten geht und dann Vollzeit arbeitet und am Ende des Monats noch zum Sozialamt betteln gehen muss, das ist würdelos. Das verändern wir.
Erstmal änderte sich noch nichts, denn zunächst musste der Plan durchs Parlament und dann dauerte es noch bis Anfang 2015, bevor der flächendeckende Mindestlohn von 8,50 Euro Wirklichkeit wurde. Flächendeckend? Schön wäre es, kritisierte damals linken Fraktionschef Gregor Gysi.
Also von den 6 Millionen, die eigentlich was vom flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn unmittelbar gehabt hätten, bekommen es jetzt nur noch 3,5 Millionen, dann ist es auch nicht mehr flächendeckend, wenn es so viele Ausnahmen gibt. Ich sage mal, die Langzeitarbeitslosen, die Jugendlichen, die Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter.
Seitdem schlägt alle 2 Jahre die Mindestlohnkommission der Bundesregierung vor, um wie viel der Mindestlohn steigen soll. In ihr sitzen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter und beratend auch Wissenschaftler. Alles anders war dann im Oktober 2022. Der Mindestlohn kletterte auf 12 Euro und zwar einmalig per Gesetz, nicht auf Empfehlung der Kommission. Damit setzte die neue Ampelregierung ein Wahlkampfversprechen um, wo Sigmar Gabriel von Würde gesprochen hat, brachte Olaf Scholz ein anderes Wort ins Gespräch.
Deshalb ist das erste Wort, das mit meiner Kandidatur, mit meiner Kanzlerschaft auch verbunden sein soll, Respekt und Anerkennung.
Und schon war sie wieder da, die Debatte um staatliche Eingriffe und freien Markt, um soziale Absicherung und Jobverluste, geführt auch vom CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.
Der eine sagt 12, die Linke sagt 13, demnächst sagt die AfD 15 Euro. Das verzerrt eigentlich das, worum es geht, Arbeitsplätze zu erhalten und menschengerecht zu bezahlen.
Laschet unterlag, Scholz siegte, der Mindestlohn stieg auf 12 Euro. Seitdem ist wieder die Kommission am Zug, die beschloss 2 Erhöhungen um je nur 41 Cent. Erstmals auch nicht einstimmig, die Arbeitnehmervertreter wurden überstimmt. Bundeskanzler Olaf Scholz will dennoch nicht ein zweites Mal gesetzlich eingreifen, aber...
Was klar ist, ist, dass wir alle ein bisschen enttäuscht sind von dem konkreten Vorschlag.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kam 2022 zu dem Ergebnis, dass weder die Mindestlohneinführung noch die folgenden Erhöhungen zu größeren Beschäftigungsverlusten geführt hätten. Auch deshalb, weil die Zuwächse hinter der allgemeinen Lohnentwicklung lagen. Dieser Pfad wurde mit der deutlichen gesetzlichen Erhöhung jedoch verlassen. Welche Folgen das haben wird, das zu beurteilen, dazu reicht den Forschern die Datenlage aber noch nicht aus.
Heute um 20.45 Uhr ist ein Pflichttermin für viele hier im Saarland. Dann beginnt das, was in den sozialen Medien schon jetzt als Wasserspiele von Saarbrücken verspottet wird. Das DFB-Halbfinale 1. FC Saarbrücken gegen unsere Nachbarn vom 1. FC Kaiserslautern. Im Ludwigsparkstadion, das ja wegen des mittlerweile deutschlandweit legendären Rasenproblems zuletzt häufiger unter Wasser stand. Aber der Platz wurde heute Vormittag nochmal mit Walzen bearbeitet. Man ist zuversichtlich, dass das Spiel wie geplant stattfinden kann. Wie die Fans des FCS gestimmt sind vor dem wichtigen Match, berichtet Sven Roland.
So hört sich das an, wenn die Fans vom Family Club Saar des FCS einen Sieg im DFB-Pokal bejubeln.
Du denkst dann, das kann nicht sein. Das kann wirklich einfach nicht sein, dass das wirklich passiert und du bist Teil davon. Das ist schon gigantisch.
Ich hätte niemals gedacht, dass es wirklich klappt. Natürlich hat man es sich gewünscht, aber wäre niemals davon ausgegangen, dass es wirklich klappt.
Natascha Felten hat immer noch ein Glänzen in den Augen, wenn sie an die vergangenen Spiele denkt.
Die Pokalreise 2019 und die jetzige, das wird man wahrscheinlich niemals vergessen.
Für Natascha Felten, Jessica Engel und Paulina Felten ist der FCS mehr als nur Fußball.
Es ist ein ganz, ganz, ganz großer Teil meines Lebens.
Tränen, Freude, so wie es halt beim FC immer ist.
Man macht es gerne, es macht Spaß, auch wenn es mal Tränen gibt.
Inmitten von Schals und Trikots sitzen sie und erzählen von ihrer Leidenschaft zum FCS.
Das ist halt mein Lieblingsstück, mein allererster Schal. Bestimmt schon 25 Jahre alt. Und das ist also mein absoluter Liebling, der muss auch immer dabei sein.
Das war mein erster Schal, den habe ich mir damals gekauft. Der hängt auch normalerweise bei mir im Wohnzimmer, hat einen Ehrenplatz.
Das Lieblingstrikot definitiv vom Paterock, weil er ist mein Lieblingsspieler, er ist der Sympathischste, man kann mit ihm gut reden.
Seit über 20 Jahren gehen sie ins Stadion und saugen alles auf. Am Dienstag soll gegen den 1. FC Kaiserslautern ein weiteres Kapitel ihrer DFB-Pokalreise dazukommen.
Immer halt heiß drauf, die Laut danach aus dem Pokal zu schmeißen, nach Berlin zu fahren.
Wir wären halt froh, der Bann wird gebrochen, seit 92 nicht mehr gegen Lautern gewonnen. Wir hoffen, wir sind optimistisch, aber wir geben keine Prognose ab.
Da bin ich bei der Jessi. Wir geben keine Ergebnistipps ab, aber ich wäre entspannt, wenn es so läuft wie gegen Frankfurt.
Sie glauben an den Sieg und wollen so gerne nach Berlin zum Pokalfinale fahren.
Unsere Zimmer in Berlin sind gebucht.
Gebucht haben sie Berlin schon. Aber ursprünglich mal aus einem anderen Grund.
Na, da wir ein Wochenende in Berlin geplant haben, jetzt haben wir es halt natürlich dann auf das Endspielwochenende gelegt und hoffen, dass wir es dann im Olympiastadion gucken können.
Natascha Felten und ihre Freunde werden sich schon ab 16 Uhr auf das historische Spiel vorbereiten. Sie sind jedenfalls bereit.
Mein Mann ist schon komplett nervös, das merkt man dem immer an. Der redet dann nur und den ganzen Tag laufen die Saarbrückenlieder.
Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Ab 20.45 Uhr im DFB-Pokal für Saarbrücken.
Und falls Sie es nicht ins Stadion schaffen, das Erste überträgt live, ebenfalls ab 20.45 Uhr. Zum Halbfinalwetter im Saarland. Heute viele dichte Wolken und einige Schauer. Im Laufe des Nachmittags und am Abend werden die Schauer zwar seltener klingen, aber nicht gänzlich ab. Morgen wieder viele Wolken und viel Regen am Vormittag. Am Nachmittag kann auch mal die Sonne rauskommen bei bis 14 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die niederländische Zeitung De Volkskrant kommentiert den Erfolg der sozialdemokratischen Opposition bei der Kommunalwahl in der Türkei. Für Präsident Erdogan und seine Partei ist die Wiederwahl des Bürgermeisters von Istanbul, İmamoğlu, eine große Demütigung. Laut Umfragen sollte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden, aber es kam anders. Die Fortsetzung seines Bürgermeisteramtes bietet İmamoğlu die Chance, sich für die Präsidentschaftswahl 2028 als Gegenkandidat zu Erdogans AKP zu positionieren. Erdogan selbst kann dann nicht mehr zur Wiederwahl antreten, es sei denn, er ändert die Verfassung, um sich eine vierte Amtszeit zu ermöglichen. Darüber hinaus kann sich die CHP nun mit neuem Schwung als die einzige Kraft in der Opposition positionieren, die wirklich zählt. Auch die italienische Tageszeitung La Repubblica sieht Erdogan geschwächt. Das ist zwar nicht das Ende des Erdoganismus, aber es ist sicherlich der schlimmste Rückschlag in Erdogans politischer Karriere. Seine Führung ist nun anfechtbar und umstritten. Wahrscheinlich wird die Niederlage Erdogan veranlassen, seine Regierungsmannschaft genauer zu betrachten und einige Minister auszutauschen. Insbesondere könnte sie seine Pläne für eine abermalige Verfassungsänderung bremsen, um sich die Tür für eine weitere Amtszeit im Jahr 2028 offen zu halten, obwohl er wiederholt erklärt hat, dass dies seine letzten Wahlen waren. Vor allem aber trübt die schwindende Unterstützung das Bild des einsamen, starken Mannes, der das Kommando führt, selbst gegenüber führenden Politikern der Welt. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz ist zurückhaltender. Es wäre verfrüht, das Ende der Ära Erdogan einzuläuten. Die nächsten Wahlen stehen erst 2028 an. Niemand kann der Regierung bis dahin die Macht streitig machen. Auch ist es keineswegs sicher, dass die Türkinnen und Türken bei der Präsidentenwahl so abstimmen werden wie bei der Wahl ihrer Bürgermeister und Stadträte. Doch gibt der Sieg der Opposition neue Hoffnung. Er zeigt, dass die AKP nicht unbesiegbar ist. Auch ist nicht mehr zu übersehen, dass der alternde Präsident den Zenit überschritten hat. Mehr denn je ist der Istanbuler Bürgermeister für Erdogan der gefährlichste Herausforderer. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.